Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Dann sollen wir auch pünktlich starten. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Und willkommen zu ZAM, Zukunftsallianz Maschinenbau und China Team, Fit for China 2022 Event Nummer 2. Das ist eigentlich eine Eventserie von insgesamt 3 Veranstaltungen. Heute ist die 2. Veranstaltung mit dem Thema Balance halten zwischen Kontrolle und Potenzialschöpfung aus chinesischem Markt. Und ja, das ist, wie ich angekündigt habe, eine Zusammenarbeit zusammen mit Zukunftsallianz Maschinenbau. Das ist fast wie eine kleine Tradition, die wir seit 2020, seit Ausbruch von Corona, das Webinar eingeführt haben. Jahr für Jahr in dem Frühjahr machen wir 1, manchmal 2 und in diesem Jahr 3 Webinarserie über den Markt China für die Mitgliedsunternehmen von Zukunftsallianz Maschinenbau, aber auch Netzwerkunternehmen. Mein Name ist Xiaolong Hu, Geschäftsführer von China Team GmbH, eine Boutique-Beratung für kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland. Und später habe ich nochmal eine ganz kurze Vorstellung von meiner Firma. Meine Rolle heute ist Ihr Moderator und führt sie durch die heutige Veranstaltung. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam eine spannende Zeit verbringen. Ich weiß nicht, wo Sie gerade sitzen, in Chengdu, in Shanghai oder in Europa irgendwo. In Hannover, wo ich gerade sitze, ist gerade schlechtes Wetter, ist so ideale Kondition, dass man sich auf eine gute Sendung sich freuen kann. Und bevor wir richtig starten, möchte ich das Wort zuerst an Vorstandsvorsitzende von Zukunftsallianz Maschinenbau, Dr. Franke, weitergeben, dass er uns mal begrüßt. Dr. Franke, Ihr Wort.
Ja, danke schön, Herr Ruh. Ja, ich wollte Sie auch noch mal begrüßen zu dieser Veranstaltung. Ja, es ist schon Tradition, dass wir uns mit dem Thema China in der Zukunftsallianz Maschinenbau intensiv beschäftigen. Wir stellen ja auch fest, dass die letzten Jahre immer wieder neue Einflüsse bringen, die auch teilweise Strategieänderungen nach sich ziehen, eventuell oder zumindest mal ein Eingehen der deutschen Unternehmen, der Maschinenbauunternehmen auf die jeweilige Situation vor Ort. Ob das nun jetzt gerade die geschilderten Einschränkungen bezüglich der Reisetätigkeiten angeht oder eben auch die Frage, wie man in den veränderten Bedingungen in China sich immer noch sinnvoll und zukunftssicher aufstellen kann. Das ist ein Thema heute, das wir da uns rausgesucht haben. Ich bin gespannt auf die Beiträge und auch auf die Diskussion. Wollte an der Stelle auch Gerald Pöschmann entschuldigen, der aufgrund von Tücken der Technik heute nicht teilnehmen kann. Irgendwie hat Microsoft Teams ihnen den Zugang verwehrt in diesen Termin. Und trotzdem freue ich mich, dass Sie alle da sind, dass wir wieder mal sozusagen die Welt auf einem Bildschirm zusammengeschrumpft haben. China und Deutschland und weiß Gott wo in der Welt. Das sind ja Dinge, die wir in der Zwischenzeit gewohnt sind, einfach so zu genießen, ohne uns allzu viel Gedanken drüber zu machen. Ja, ich wünsche allen eine interessante Veranstaltung und freue mich dann eben auch auf die Diskussion mit Ihnen. Und gebe zurück an Herrn Hu, der heute dann durch die Veranstaltung leitet. Mikrofon einschalten, Herr Hu, dann.
Dankeschön, Dr. Franke, Tücken der Technik, nochmal Stichwort. Ich darf uns nochmal an die erste Veranstaltung erinnern, am 3. März, wo wir über die neuesten Trends im chinesischen Markt uns informiert haben durch Beiträge von Gemini Trade und Invest und AHK. und noch einen spannenden Vortrag von dem Geschäftsführer von Gustav Wolf in Suzhou, Herrn Thomas Scholz. Und wir haben uns einen Begriff eingeprägt, nämlich die Lokalisierung 2.0 als eine mögliche Stoßrichtung für die China-Strategie für deutsche oder europäische KMU. Und wenn man genau nimmt, wenn man ins in die Agenda schaut, es geht um drei Aspekte, die wir heute rausgepickt haben, um die Lokalisierung 2.0 auch mit Inhalte zu füllen. Lokales Management, also die Top-Positionen, die das Unternehmen auch führt und wird mehr lokal. Und lokaler Vertrieb, dass man nicht nur Dienstleistungen oder Produkt verkauft an bekannte europäische und deutsche Kunden, auch in chinesischen Markt, sondern auch wirklich in den chinesischen Markt reinverkauft. Und am Ende lokale Innovation und Produktentwicklung als eine Folge richtiger Aktion nach lokaler Vertrieb und lokalem Marketing. Das sind die drei Aspekte, die wir heute nicht nur behandeln, sondern auch durch einen Beitrag von ausgewählten Experten untermauern möchten. Und das sind die wichtigen Aspekte, bilden dann Lokalisierung 2.0 insgesamt aus. Zum Schluss, was heute eine sehr spannende Agendapunkt wir vorbereitet haben, ist eine besondere Diskussionsrunde mit zugegebenerweise einer gewagten These. In dieser Diskussionsrunde diskutieren wir über das Thema, sollten alle deutsche KMU erwägen, die lokalen Mitarbeiter zu beteiligen. Also damit meinen wir, an der Firma zu beteiligen. Und also ich bin gespannt, wie unsere Experte für eine Meinung haben zu dem Thema, und ich bin auch gespannt, ob Sie und welche Meinung Sie haben als Teilnehmer. Und ich würde an der Stelle Sie appellieren, in der Diskussion auch während der Event aktiv zu beteiligen. Sie nutzen gerne unsere Chat-Funktion in Microsoft Teams für Ihre Kommentare oder Fragen. Und gleichzeitig bitte ich Sie, während unserer Veranstaltung Ihr Mikrofon auszuschalten, und sodass wir unsere Sendung ganz normal durchlaufen kann ohne Störung. Für Sie zur Info, für Ihre Wortmeldung, falls das für Sie ein Thema ist, wir nehmen die heutige Sendung auf und wird später diese Sendung als Podcast ins Netz stellen und zur Verfügung stellen. Falls das für Sie eine relevante Information ist, für Ihren Wortbeitrag, dann bitte ich Sie um Ihre Beachtung. Ansonsten würde ich unsere Zeitsparung gleich zu dem ersten Vortrag kommen. Bevor ich das tue, würde ich zuerst Herrn Wieler vorstellen, bevor ich dann das Wort an Herrn Wieler weitergebe. Herr Wieler ist seit 35 Jahren tätig für die Firma KEB Automation KG. Heute ist er Geschäftsführer der Firma KEB in Deutschland und gleichzeitig seit längerer Zeit oder seit vielen Jahren Boardvorsitzender von KEB Automation in China. Und seine Meinung ist, die engere Verbindung oder die engere Austausch mit chinesischem Team und chinesischem Management-Team ist Erfolgsfaktor für KEBs Business in China und vielleicht auch auf den globalen Markt. Und Herr Wieler, danke für Ihre Zeit und für den Vortrag. Und ich interessiere mich natürlich zuerst für eine kurze Antwort. Haben Sie jetzt durch Lockdown in Shanghai mehr Zeit oder mehr Probleme?
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Also die Frage ist, wir haben aktuell täglich Meetings mit den chinesischen Kollegen, wie die Situation dort zu verwalten ist. Wie gesagt, die Zahlen und die Maßnahmen werden ja von der chinesischen Regierung immer sehr kurzfristig ausgesteuert, sodass wir in der Regel uns Ortszeit 21 Uhr in Shanghai verabreden, um zu besprechen, wie der Tag war, wie viele Leute in die Firma konnten oder eben nicht und wie perspektivisch der nächste Tag aussieht. Also das ist wirklich ein ganz neuer Operationsmodus, den ich so aus nach meinen vielen Jahren in China das erste Mal erlebe, dass also das so eine heftige Auswirkung hat, was die Produktion, aber auch die Logistik angeht. Also das Verbringen von Ware vom Zoll, also vom Hafen oder Flughafen, Zug, KIB-Produktion und von der KIB-Produktion dann Produktionsstätte zu unseren Kunden, die natürlich nicht nur im näheren Umfeld von Shanghai liegen, sondern auch ein bisschen weiter weg. Also das ist eine echte neue Herausforderung jetzt. Ja. Gut, dann würde ich mal mit meinem Beitrag anfangen, einer kurzen Vorstellung von KIB und dann eben unseren Weg, den wir in China jetzt seit 1996 angefangen beschreiten. Ich teile dazu mal meinen Bildschirm. Also wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Biele. Seit 1985 im Unternehmen bei KIB und zuständig aktuell für die Produktentwicklung, Grundlagenentwicklung und das China-Geschäft. Ganz kurz zu, wer ist KIB? Automation Group. Wir sind Headquarter von KIB, ist in Ostwestfalen, in Bahntrupp, Nähe zur niedersächsischen Grenze. 1972 gegründet, aktuell etwa 1550 Mitarbeiter weltweit. Unsere Produktspektrum sind Automationsgeräte für die elektrische und mechanische Antriebstechnik. Unsere Zielbereiche sind die Maschinenbau-OEMs, sind Automotive, also Automobilkunden, und zwar in dem Automobil, und regenerative Energien und hier speziell Windenergie und dort speziell wiederum die Flügel- oder Pitchverstellung von Windenergieanlagen. Wir haben wir liefern im Wesentlichen Produkte, die angepasst sind an die Anforderungen der Kunden. Also wir haben keine klassischen Produkte aus dem Regal, sondern angepasste Produkte. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Auszubildenden im Unternehmen, also am Standort in Bahntrupp etwa 1000 Mitarbeiter. Davon immer eine Quote von 5-7% Auszubildende. Mit Auszubildenden meinen wir sowohl Facharbeiter als auch kooperative Ingenieursausbildung. Dort arbeiten wir sehr eng mit den Fachhochschulen, mit den Hochschulen in OWL zusammen, was uns in gewisser Weise unabhängig macht von dem aktuellen Personalknappheit bei der Besetzung von Stellen. Okay, wer ist China? Wie ist KIB in China aufgestellt? Wir sind 1000 angefangen von 96 bis 99 mit einem sogenannten Handlungsreisenden das Geschäft aufzubauen, also ein Chinese, der in Deutschland ausgebildet wurde und dann von Bahntrupp aus einmal im Quartal in China war, hat dort Messen besucht, hat dort Kontakte geknüpft und so ist das erste Geschäft entstanden. Als wir dann die ersten Umsätze hatten, war natürlich sehr schnell der Wunsch da, dass man auch so etwas wie Service und Inbetriebnahmeunterstützung macht. Daraufhin haben wir dann in 2000 Repräsentanz-Office-Büros gegründet in Shanghai, Peking, Qingdao, Ningbo und Shenzhen. Haben dort dann das Geschäft weiter ausgebaut und wenn man Repräsentanzen hat, darf man eigentlich nur repräsentieren und nicht einkaufen und verkaufen und auch keine Dienstleistung abwickeln. Darum haben wir dann uns entschieden, ab 2004 eine eigene Co-LTD zu gründen oder in 2004 eine Co-LTD zu gründen. Erstmal in gemieteten Räumen haben wir dann das Geschäft weiter ausgebaut, schon mit einem chinesischen Geschäftsführer und enger Unterstützung von Headquarter, Unterstützung in der Form, dass wir quasi die verschiedenen Dienstleistungsbereiche, also IT, Service, Qualitätssicherung und Vertrieb dann jeweils für einige Wochen nach China geschickt haben. Umgekehrt sind Chinesen dann häufig zu uns nach Deutschland gekommen, um an Veranstaltungen teilzunehmen, um sich weiter auszubilden. Das war also ein reger Austausch, aber immer mit rein chinesischem Management. Und wir hatten zu keiner Phase irgendwelche Expats, also deutsche Geschäftsführer, dort in China installiert. Okay, von 2007 haben wir dann angefangen, eigene Räumlichkeiten zu beziehen. Also erstmal Land gemietet, dann Gebäude drauf errichtet, also zuerst einmal Produktion und ein Office-Gebäude. Das Ganze dann in 2012 nach einer guten Entwicklung in dem Land weiter ausgebaut, also zweite Bauphase dort stattfinden lassen. Auch wieder mit chinesischem Management. Und jetzt haben wir im letzten Jahr, oder im vorletzten Jahr sind wir angefangen, eine eigene Entwicklung dort zu installieren und haben insgesamt aktuell circa 90 Mitarbeiter in China verteilt auf die verschiedenen Standorte. Also der größte ist nach wie vor die Niederlassung in Shanghai im Stadtteil oder im Ort Songjiang mit etwa 70 Mitarbeitern und die anderen 20 teilen sich dann auch auf Peking, Qingdao und eben Ningbo und Shenzhen. Ja, das soweit in Schnelldurchlauf KIB in Deutschland, also in der Welt und in speziell in China. Ich denke, wir werden dann später in der Diskussionsrunde noch die Gelegenheit haben, das eine oder andere auch speziell zu KIB dann zu besprechen. Vielen Dank erstmal, bis dahin.
Besten Dank, Herr Wieler, für die Vorstellung. Und ja, genau, wir haben später noch genügend Möglichkeit auszutauschen. Und falls Sie konkrete Fragen haben an Herrn Wieler, auch jetzt gerne in Chat notieren, damit wir das nicht vergessen für die spätere Frage- und Antwortrunde und unsere Diskussionsrunde. Als nächstes möchte ich gerne Ihnen Herrn Markus Zalut vorstellen. Markus ist CEO von Industrieinformatik, eine führende MIS-Software-Produzent und Anbieter aus Österreich. Neben USA hat Markus auch einige Jahre in China gearbeitet und ein Produktionswerk in Wuxi geleitet. Und jetzt möchte er uns heute erzählen, wie er mit seiner China-Erfahrung gedenkt, das chinesische Business von Industrieinformatik in der Zukunft gestalten wird. Und danke dir, Markus, für deine Zeit und Grüße nach Österreich. Aber ich glaube, du bist heute in Stuttgart, oder?
Nein. Hallo, Shalom. Danke für die Vorstellung. Bin schon wieder zurück in Wien. Das war die letzten 3 Tage in Stuttgart. Aber ja, ziemlich gleiches Wetter draußen. Also kein so ein großer Unterschied, wenn man aus dem Büro ins Freie schaut zwischen Stuttgart und Wien derzeit. Ja, ich würde auch gerne hier mal ganz kurz Industrieinformatik vorstellen und auch was wir tun, weil das hat vielleicht ist eine ganz eine andere Tätigkeit auch in China dann damit, als es zum Beispiel jetzt gerade von der Vorstellung von KIB war, ist auch eine ganz andere Größenordnung. Also wir haben ein sehr kleines Büro dort und ist ein bisschen vielleicht deswegen auch eine kleine andere Herausforderung, die wir gehabt haben, als jetzt gerade von Herrn Wille erklärt und auch uns näher gebracht worden sind. Aber ganz kurz, Industrieinformatik. Wir sind eigentlich ein Softwarehersteller für den Produktionsbereich und das ist auch, glaube ich, der große Anknüpfungspunkt. Auch der große Anknüpfungspunkt, dann erklärt es kurz später, unser Schritt nach China. Also wir sind so in der klassischen Automatisierungspyramide zwischen dem ERP-System und der Automatisierung und haben da ja die unterschiedlichen Module. Wie gesagt, da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das ist nicht Teil des Vortrags. Wenn ihr Interesse habt, kann sich jeder gerne noch einmal im Detail dann mit mir unterhalten. Was sind so unsere Stärken? Und das habe ich nur hineingegeben, auch und vor allem Release-Politik. Also es ist eine absolut releasefähige Software. Das ist in Deutschland, deutscher Mittelstand, deutsches Familienunternehmen, so unser Top-Marketing- und Verkaufsargument und ist zum Beispiel ja in China überhaupt kein Verkaufsargument. Also mit dem holt man keinem hinterm Ofen vor oder beziehungsweise wird man keinen Auftrag gewinnen. Also da ist sehr, sehr oft die Aussage, ja, wir brauchen ein Produkt, wir brauchen es schnell eingeführt. Und wenn nach 3 Jahren ja das nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellen oder es mit einem Fremdsystem nicht so funktioniert, dann führen wir neue Software ein, also da haben wir überhaupt kein Thema damit. Also das war für uns zwischen ja klassisch Dachraum, Kontinuität, mittellangfristiges Denken und kurzfristiges Denken, auch im Produktionsbereich in China, komplett andere Richtung, was uns auch bis heute, da komme ich auch später noch einmal drauf, auch lokale Kunden anzusprechen, ganz andere Herausforderungen gibt von unserer Produktphilosophie. Wir haben auch hier, wie gesagt, die Module nochmals auf der rechten Seite, eben Schnittstellen auch zu ERP-Systemen, zertifizierte und so diese klassischen Portale, die man dann in den Werkstätten sieht, das sind dann die Daten, die wir generieren, verarbeiten und auch dann entsprechend customized in der Produktion zur Verfügung stellen. Sind auch schon da also auf den nächsten Schritt mit unserem klassischen Corona Work, verbinden das mit anderen Systemen im ERP, Qualitätssystemen, PLM, Verwenden auch viele, wir nennen sie Add-ons, also Best-of-Breed-Produkte von anderen Herstellern, die wir mit unserer Software verbinden können. Und wir nennen das Ganze, wo wir diese ja, systemtechnisch alles mit unterschiedlichsten Techniken verbinden, dann die Coronet World, wo wir dann alle diese Systeme auf einer Plattform verbinden und entsprechend dann dem Kunden zu ja, unterschiedlichsten Datentransparenz und Datendarstellung präsentieren können, wie auch immer der Kunde das will, aus all diesen Systemen. Also das ist so grob, was wir machen. Kurzer Auszug aus ein paar Kunden. Ich glaube, da in Kelbion, Mubea waren zum Beispiel so die ersten Kunden, die auch in China einige Werke haben und uns unsere Leistung dort vor Ort wollten. Und das war auch ein bisschen so ein Push, warum wir dorthin gegangen sind. Als Unternehmen, man sieht es, wir sind in sehr vielen, sind ca. 130 Mitarbeiter. Also unsere Software ist in vielen Ländern unterwegs, auch mit sehr vielen Maschinenanbindungen. Sind 1991 gegründet, haben 5 Standorte. In Linz in Österreich ist der Hauptstandort, wo auch die ganze Produktentwicklung und Programmierung erfolgt. Und auch für Vertrieb und Implementierung in Wien, in Deutschland, 2 Standorte und eben auch in Shanghai. Restlichen Welt sind wir bis jetzt nicht ganz gut ausgekommen, dass wir das auch vom Dachraum implementieren und betreuen konnten. Aber China war sehr schnell klar, dass das nicht möglich ist aus den unterschiedlichsten Gründen. In China war 2011 von einem kleinen Büro. Was waren die Hauptmotivationen? Primär war es eigentlich wirklich, globale Kunden in China zu supporten und auch dort die Projekte zu implementieren. Also damals war auf jeden Fall der chinesische Markt, ja, war immer okay, das ist vielleicht eine Chance, war aber nicht der Hauptmotivator, sondern war eher ein sekundäres Ziel. Wir hatten das auch sehr lange, wie auch KIB mit dem Handelsreisen, der schon erklärt worden ist, auch probiert, das Ganze aus Deutschland, aus Österreich mit Consultants zu supporten, dort auch die Projekte zu machen. Das hat sich als extremst aufwendig, kostspielig, schwierig dargestellt. War neben den Reisetätigkeiten, die Mitarbeiter, was dann sehr lang da drüben waren, zum Teil dann hier in Europa gefehlt haben, ein Thema. Aber es war vor allem auch in die Richtung Sprachprobleme, Kultur natürlich. Aber das, was uns eigentlich am meisten geschockt hat, das war damals sehr oft der Fall, dass wir rübergegangen sind, beim Kunden Mitarbeiter Key-User ausgebildet hat. Und bei der nächsten Reise waren diese Key-User nicht mehr da. Und wir hatten eigentlich noch einmal von null begonnen. Also das war eigentlich dann klar vor dem Punkt, okay, wir brauchen da einen näheren Support, wo von zumindest von unserer Seite dann eine gewisse Konstantheit herrscht. Und das war eigentlich der Grund, warum wir das gemacht haben. Vom Start her, wir hatten dann einen GM, das war ein Deutscher, der in China ansässig war, auch in der IT Erfahrung gehabt hat, gewinnen können. Und haben dann begonnen mit Einstellung von lokalen Beratern, von Consultants. Consultant war für uns am Anfang auch ja, interessant, so wie wir das betrieben haben. War eigentlich so, wir haben die ausgebildet und sobald sie eigentlich unser Produkt und auch in Kombination mit ERP beherrscht haben, haben sich die dann selbstständig gemacht, beziehungsweise sind zum Kunden oder Partnern gegangen. Also da mussten wir uns dann auch relativ schnell was überlegen, okay, wie gehen wir damit um, wie halten wir die Mitarbeiter? Und wie gesagt, wir waren halt immer eine ganz kleine Firma, da haben wir nie so einen Namens gehabt oder Größe gehabt, dass das von einem Status wir fördern konnten. Also das war eine Herausforderung. Und so zusammengefasst haben wir kurz die Learnings. Es war am Anfang auch ERP-Situation in China. Da war SAP noch nicht in China, war schon dort, aber nicht wirklich durchgesetzt, hat auch einige Zertifizierungen noch nicht gehabt, damit wir damit eigentlich gar nicht arbeiten konnten oder der Kunde auch nicht unsere Kunden aus dem Dachbereich. Da war King D der Dominante, mussten auch dort Schnittstellen entwerfen und uns mit dem ERP-System intensiv auseinandersetzen. Der hohe Betreuungsaufwand von laufenden Projekten, wir hatten es immer dann genannt, Perlkettenbetreuung, wo ein Mitarbeiter vom Dachraum hinübergegangen ist für 3 bis 5 Wochen. Der ist zurück, der nächste ist schon im Flugzeug gesessen und so haben wir das eine Zeit lang betreut. Also war sehr kostenzeitintensiv. Und eben der Schulungsaufwand, das habe ich schon erwähnt. Also es war im Summe all das kein Selbstläufer. Und jetzt kann man sich fragen, okay, warum ist das eigentlich so lang gelaufen? Und da ist eigentlich so meine Analyse im Retrospekt. Es war gerade in der Zeitraum auch mit Industrie 4.0, im ersten Satz, dann später Smart Factory in den letzten Jahren. Wir hatten eigentlich solche Booming-Jahre in Deutschland und Österreich, Schweiz und hier so viel Geschäft. Damit war das China eigentlich immer zu klein, dass er seine Aufmerksamkeit bei uns im Headquarter, sage ich einmal, von Vertriebsseite, auch vom Finanzthemen her, also das hat auf der GNV keinen Unterschied gemacht. Sage ich einmal grob, was da in GNV in China passiert ist, da war, was in Dachraum passiert ist, von zusätzlichen Geschäft immer 10 Kategorien größer und wichtiger. Und deswegen ist das immer eigentlich in so einem ja, Stiefkind-Dasein dahingeschlummert. Wir hatten das dann vor 2 Jahren gesagt, okay, wir machen da Lokalisierung 2.0, um bei dem Schlagwort zu bleiben, hatten dann einen jungen lokalen High Potential gefunden, der erstens einmal aus der Industrie kommt, zweitens einmal auch in Stuttgart einige, ich glaube 2 Jahre studiert hat, also auch mit Deutsch war natürlich dann eine optimale Situation, Kommunikation kein Thema war und auch eben von der Kultur her schon ein Bindeglied war. Und den konnten wir Gott sei Dank gewinnen und ja, ist auch für uns nicht einfach gewesen, für eine kleine Firma, wie wir sind. Und da kommen wir später in der Diskussion sicherlich darauf hin, weil es ist auch ein großes Thema, diese Person zu halten. Also da können wir sicherlich noch mehr diskutieren. Es war auch der Fokus als erster Vertrieb und Marketing, eben dort auch noch einmal zu schauen, okay, wie kriegen wir den Shift hin, auch zu chinesischen Unternehmen. Aber parallel war es auch schon notwendig aus anderen Gründen, weil der Expert GM, der tätig war, der kannte ein bisschen Mandarin, aber sicherlich nicht für Berufszwecke. Und auch selbst bei unseren Kunden, also aus dem Dachbereich, sind die Expats, ich glaube aus Gründen, die alle wir in der Runde hier kennen, immer weniger geworden. Und alle Entscheidungsträger waren mehr und mehr lokales Management und ja, die wollten das auch in Mandarin machen. Also war auch von dieser Seite her die Zeit reif dafür und auch notwendig, dass man das macht. Wir hatten dann auch ein Advisory Board etabliert, wo unter anderem ich als Verantwortlicher dabei bin, eine seniore Person aus der Vertriebsseite, die da immer wieder mit Rat und Tat zur Unterstützung steht. Und haben eben auch in Xialonghu vom China-Team dazu gewinnen können, dass wir da einen China-Experten, auch Mandarin sprechende Person dann in diesem Advisory Board haben. Und das hat sich schon für uns als sehr, sehr, sehr wertvoll gezeigt und entwickelt. Vor allem, dass wir in der Größe da wirklich so einen umfangreichen Blick dann auf das Geschäft werfen konnten. Und wir hatten auch wirklich diesen Kontaktverantwortungsmatrix mit dem Headquarter etabliert. Das ist also wirklich klare Verantwortungen und Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Bereiche. Es war am Anfang auch immer sehr technisch fokussiert, aber jetzt auch wirklich für Marketing, Finanz, also für die komplette Bandbreite gibt, wo dann entsprechend eine Zusammenarbeit und Vereinheitlichung da ist. Das war für mich auch ein bisschen ein Learning, wie ich in China war, die 3 Jahre. Also nachdem dort die Organisation gestanden ist und ich hatte da auch Glück, ein sehr, sehr gutes Management-Team zu haben, war dann danach eigentlich mein größter Zeitaufwand, sage ich mal zumindest das letzte Jahr, Informationen und Informationsaustausch, irgendwelche Dinge zu bekommen von den unterschiedlichen restlichen Werken und Headquarters in der Welt. Und das war für das chinesische Management, so gut die waren, echt schwierig. War zum Teil ja auch nicht immer Prio 1, dass man gleich den chinesischen Kollegen irgendwelche Informationen gibt. Das hat oft Wochen gedauert. Und das war eigentlich dann mit meinem Netzwerk, wo ich das halt in Stunden zusammengebracht habe, einer meiner Haupttätigkeiten. Und deswegen war das für mich auch so wichtig, dass wir das intern ganz klar definieren, wer dafür zuständig ist und es da auch eine rasche Antwortzeit gibt, damit dort die Person eben in China vernünftig arbeiten kann. Ach, das wäre mal so ein kurzer Überblick, wo wir herkommen, wo wir gerade stehen, wo wir da ein bisschen auch hinkommen wollen, werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen besprechen. Aber ich hoffe, das hat ja so einen kurzen Bogen gespannt, was unsere Aktivitäten in China sind.
Danke dir, Markus, für die Vorstellung und auch wieder Einblicke in die Organisationsentwicklung und deine Idee für die Zukunft von Industrieinformatik. Weil das thematisch so gut passt, würde ich, bevor der nächste Agendapunkt kommt, noch eine Publikumsfrage schon mal vorziehen von Herrn Klaus Knoth an Herrn Wiele. Viele Unternehmen haben ja große Schwierigkeiten, ohne Experts die kulturellen Unterschiede zu überwinden. und eine funktionierende länderübergreifende Organisation aufzubauen. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland, wenn lokal ein chinesisches Management ist. Wie haben Sie denn das von Anfang an geschafft, auf Experts zu verzichten? Zum Teil haben wir aus Markus' Vortrag auch schon ein bisschen gehört, aber wir würden uns freuen, wenn der Herr Wiele auch dazu kurz was dazu sagen kann.
Ja, gerne, mache ich gerne. Also die der Staat ist ja mit einem Chinesen, der hier in Deutschland ausgebildet ist, der also auch die beiden Kulturen gekannt hat oder kennt, durchgeführt worden. Der hat dann 1999 das Unternehmen verlassen. Der nächste Geschäftsführer war auch wieder ein Chinese, der einige Jahre in Deutschland ausgebildet, also studiert hat und auch die beide Kulturen kennt. Und dazu muss man auch wissen, dass in den ersten Jahren halt natürlich China, also in den Jahren 2000 bis 2010, anders funktioniert hat aus unserer Wahrnehmung, als das in den letzten 10, 12 Jahren der Fall ist. Also damals war China halt noch in der Entwicklungsphase, in der Aufbauphase. Es waren viele Firmen da, die Werkbankarbeiten dort verrichtet haben. Und da war es eben notwendig oder hilfreich, dass es Chinesen waren, die in Deutschland ausgebildet waren, die deutsche Kultur kannten, die also eine Brückenfunktion dargestellt hatten. In den Jahren ab 2010 etwa war das dann anders. Da hatte China schon sehr, sehr gute Selbstbewusstsein entwickelt, war industriell auf dem Weg nach Westwelt oder Restwelt aufzuschließen. Und dann war es eben aus unserer Sicht sinnvoller, Chinesen, die nur in China ausgebildet worden sind, die aber über die Jahre natürlich auch eine Beziehung aufgebaut haben zu KIB, einzusetzen. Parallel dazu haben wir halt Controlling-Maßnahmen installiert. Da können wir vielleicht später in der Diskussion noch zu kommen, wie das jedes Unternehmen, das jetzt beteiligt ist, aufgeführt hat. Wir haben also ein sehr starkes Controlling in den ersten Jahren durchgeführt, einige Maßnahmen dazu eingeleitet, wie zum Beispiel sämtliche IT ist im Headquarter verortet und die Terminals in China sind über Remote angebunden. Aber dazu mehr, Ihre Frage war ja, wie geht das ohne Experts? Also wir haben einfach immer viel Ausbildung betrieben, Kommunikation betrieben und ist am Anfang mit Leuten besetzt, mit Chinesen besetzt, die also einen Teil ihres Lebens auch in Deutschland verbracht haben und da eine Brücke zu beiden Kulturen dargestellt haben.
Danke für die kurze Vorstellung oder kurze Antwort. Und wir haben noch genügend Zeit auszutauschen und ich würde jetzt Ihnen den dritten Experten vorstellen, Florian Weihart. Florian ist CTO von Olamat Automation in Suzhou und gleichzeitig ist er Board-Vorsitzender von Olamat Smart Technologies, auch in Suzhou. Florian ist Visionär und Macher zugleich. Und noch wichtiger ist für uns zu wissen, dass er ein hoffnungsloser Optimistiker ist, so wie er mir das gesagt hat. Und er treibt Lokalisierung von Olamat kräftig voran, aber am Standort China direkt. Und er sucht nicht nur für sich selbst, aber auch für Olamat in China ständig neue Herausforderungen und neue Jobs. Ich hoffe, ich habe das nicht zu viel versprochen, Florian. Und danke, dass du Zeit hast für uns und ich freue mich schon auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank, Shalom. Ja, freue mich, dass ich hier sein kann, ein bisschen was teilen kann von meiner Erfahrung. Ich muss dich kurz korrigieren. Ich treibe nicht die Lokalisierung voran, denn ich würde mal, wir haben diese abgeschlossen seit mehreren Jahren. Aber ich würde auf jeden Fall ein paar Einblicke geben, was wir so getan haben. Einen Augenblick. So, jetzt. Okay, also das ist mein Vortrag zum Thema Lokalisierung. Ich will heute auch gar nicht so viel sprechen, denn ich hoffe, dass wir danach eine muntere Diskussionsrunde haben, denn das ist ein ganz heißes Thema. Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, China hat sich auch sehr verändert und verändert sich wie immer eigentlich sehr schnell. Das heißt, alles, was man so lernt, muss man immer wieder hinterfragen. Also da ist mit Sicherheit ganz interessant, noch eine Diskussion zu führen. Über mich selber brauche ich nicht mehr viel sagen, das hat der Xiaolong gerade gemacht. Hier sind meine Kontaktdaten auf LinkedIn und WeChat. Freue mich immer, uns auszutauschen später. Mein Thema heute geht ein bisschen in die Richtung, wie man eine Firma organisieren muss in China, damit man wirklich das volle Marktpotenzial nutzen kann. Und eine Hypothese, die dahinter steckt, ist, dass Firmen einfach eine Plattform aufbauen müssen, die attraktiv ist für chinesische Talente und da insbesondere die einen ganz speziellen Typen von Talenten, nämlich die, die den Entrepreneurial Spirit mitbringen. Und das sind in China ganz viele. Und wenn die die richtige Plattform haben und man die richtig unterstützt, dann kann man viel erreichen. Und das ist was wir bei Rulamart immer konsequent gemacht haben und entsprechend auch was ich heute gerne teilen will. Was man dazu wissen muss, ist unser Background. Denn Rulamart ist eine Engineering Company, kann man sagen, ein Hightech-Maschinenbauer. Also wir sind keine Produktionsfirma und so weiter. Das heißt, auch gewisse Sachen muss man natürlich für jede Firma spezifisch nochmal anschauen. Also man kann es nicht verallgemeinern. Entsprechend wichtig ist es, dass man unseren Background kennt. Danach habe ich ein paar Success Stories rausgepickt, 3 Stück, die ein bisschen zeigen sollen, was in China eigentlich wichtig ist und was man Eigenschaften als Unternehmen mitbringen kann, damit es klappen kann. Und dann entsprechend sehr simpel Success Factors abgeleitet. Da gibt es natürlich Dutzende, Hunderte Success Faktoren. Ich habe mich da mal auf 2, 3 beschränkt. Also zuallererst mal zu unserem Hintergrund. Rulamart ist so ein typischer Hidden Champion. Die meisten kennen uns nicht, außer hier vielleicht in Suzhou sind wir ganz bekannt und natürlich alle, die unsere Produkte brauchen. Also wir sind eine deutsche Firmengruppe, die auf 1991 zurückgeht, ungefähr 1200 Employees hat, 120 Millionen Euro Performance. Das muss ich, glaube ich, mal wieder updaten. Das dürfte nicht mehr aktuell sein. Wir sind ein Hightech Customized Automation Machine Builder. Das heißt, wir sind Sondermaschinenbauer, hauptsächlich für die Automotive Industry, aber auch Medical, Food und so weiter. Also wir bauen Maschinen. Und ganz speziell an der Rulamart ist, dass die bei weitem größte Location hier in China ist, in Suzhou, und unter Suzhou 700 Leute, wobei davon wiederum um die 260 sind es mittlerweile, 260 Entwicklungsingenieure dabei sind, vor allem hier in Suzhou. Man sieht auf der rechten Seite ein Bild, das untere ist tatsächlich eins unserer Offices. Also da sitzen die 230 Leute und bauen, entwickeln die Maschinen. Und wir machen später auch dazu ein bisschen mehr, deutlich über 700 Millionen Turnover. So ist unsere globale Struktur. Wir werden uns heute insbesondere mit dem China-Part auseinandersetzen. Und was man da schon ein bisschen speziell sieht, wir haben auch Locations geografisch in Indien, eine Fabrik, und auch in der Tschechei. Das heißt, wir reden jetzt nicht von China, sondern von der China-Gruppe, sage ich mal. Und wir bedienen wiederum den Weltmarkt aus China heraus. Wir hatten mal einen Professor, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der hat uns immer Co-Opetition genannt, was wir in der Firmengruppe machen. Also wir bedienen alle den Weltmarkt aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist etwas ganz Neues. Also das ist, wo ich gerade sitze, unser neues Werk. Also wir sind jetzt gerade im Januar eingezogen, kompletter Neubau im Herzen von Suzhou, 2 Kilometer weg vom Suzhou Center. Da sind wir ganz stolz drauf. Und unsere erste eigene Fabrik, die wir jetzt nach Jahren erarbeitet haben. Was machen wir? Also wir machen 4 verschiedene Sachen sozusagen. Also das klassische und größte sind unsere Automatisierungsmaschinen. Dann haben wir noch ein Business, so hat Rulamart auch in China mal angefangen, nämlich mit Standardprodukten, mit Aluminiumprofilen, Conveyor-Systemen, Pressen und so weiter. Dann ein ganz großes Thema und mein Fokus auch ziemlich ist Digitalisierung. Und zu guter Letzt, was wir jetzt noch angefangen haben, ist AI, Machine Vision. Dann unser Firmenportfolio unter Rulamart China sieht ungefähr so aus. Also wir haben hier unseren ganz großen Center, Rulamart Suzhou. Und dann gibt es noch eine weitere Fabrik in Hefei. Und dann noch diverse Offices, wobei das größte in Chongqing ist. Und dann haben wir in den letzten Jahren sehr viele Joint Ventures gegründet. Mittlerweile sind es 3. Das letzte, was dazugekommen ist, ist in Changsha. Da geht es um Hairpin-Motor-Produktionslinien. Und dann haben wir unsere neuen Firmen, Rulamart Smart Technologies, dann Vario noch und in Overseas in Indien noch ein komplettes Werk. Dann in der Tschechei ganz frisch einen neuen Standort, weil wir sehr viel aus China raus in die Tschechei liefern. Und dann noch ein Startup, Senqi Analytics, an dem wir Key strategischer Investor und Partner sind. Und wir haben noch 2, 3 neue Firmen in der Pipeline, die gerade entstehen. Also das wächst munter weiter. Das ist unsere Plattform, wie wir das nennen, die Rulamart-Plattform, wo wir dann Firmen aufbauen können. Paar Success Stories. Und ich nehme jetzt da einfach mal ein paar Beispiele raus, die zeigen sollen, aus meiner Perspektive, was in China wichtig ist. Und zwar jetzt nochmal aus der Perspektive von einem Maschinenbauer, von einem, der wirklich komplexes Equipment anbietet. Die erste Geschichte ist jetzt mal einfach unsere Firma selbst. Also wenn man mal die letzten Jahre anschaut, sind wir exponentiell gewachsen. Wenn wir auch unseren Wettbewerb anschauen aus Deutschland, da haben wir 2, 3 klassische Wettbewerber. Die sind alle zur gleichen Zeit nach China gekommen, aber um wesentlich kleiner heute. Also wir sind wirklich extrem stark gewachsen. Wir glauben, wir haben da ein paar Sachen anders gemacht, werde ich am Schluss nochmal erklären. Die Firma geht auf 1998 zurück, wurde in Suzhou gegründet. Da ist aber sehr lange sehr wenig passiert. Also erst mit der Ankunft von unserem neuen CEO damals hat sich wirklich viel geändert und die Firma hat sich neu aufgestellt und seitdem hat sich wirklich exponentielles Wachstum eingestellt. Wir haben 2 Dellen da drin, eine 2009, das war die Finanzkrise. Danach ging es aber wieder munter weiter und Covid war natürlich nochmal eine ganz harte Nuss 2020. Aber wir haben auch das gut überwunden. Also wir hatten 2020 den Umsatz ungefähr gehalten. Da werde ich dann später noch was dazu sagen, weil das eine ganz spezielle Situation war, wo man wirklich merkt, ob man gut aufgestellt ist oder nicht. Und wir sind jetzt, wir hatten letztes Jahr ein sehr gutes Jahr, wo wir wieder über 750 Millionen Umsatz gekommen sind. Und man kann sehen, also wir haben jetzt ein Order Intake Q1 2022 von 435 Millionen, was in einem Quarter mehr ist wie letztes Jahr im ganzen halben Jahr, im ersten halben Jahr. Das heißt, vielleicht können wir auch die Umsatzmilliarde jetzt dann knacken. Also das exponentielle Wachstum ist zurück. Das war zum Glück jetzt im Nachhinein betrachtet nur eine Delle. Also ich glaube, das ist eine tolle Success Story, die wir da haben über die letzten Jahre, an der wir hart gearbeitet haben und immer noch hart arbeiten, dass wir einfach dieses Exponentielle weiterschreiben können durch neue Unternehmen, die wir gründen. Auch da später nochmal mehr dazu. Eine zweite Story, sollte die Success Story 2 sein, ist nochmal Covid. Weil ich glaube, das ist eine wirklich interessante Geschichte, wenn man sich anschaut, was das für eine Firma bedeutet in China, ein deutsches Unternehmen wie Rulamart. Also wir haben hier in Suzhou jetzt, nur in Suzhou, um die 570 Leute. Das ist mittlerweile ein ganz großes Schiff. Also wir müssen jeden Monat so mindestens mal 50 Millionen AMB Order heimbringen, damit das Schiff nicht sinkt, sagen wir es mal so. Und Covid war natürlich hart, weil unsere Kunden sind vor allem aus der Automobilindustrie. Und wenn man mal nochmal zurückschaut, was passiert ist. Also wir hatten ein wunderschönes Jahr am Anfang, Order Intake wie immer schön steigend. Und dann sind wir in den chinesischen Neujahrsurlaub gegangen und dann sind wir da nicht mehr rausgekommen, weil dann war der Lockdown, dann ist der Virus aufgetaucht. Und was wir gemacht haben, ist, haben in dieser Zeit uns jetzt nicht zu Hause vergraben und nachgedacht, wie schlecht alles ist, sondern haben uns überlegt, was wir brauchen und sind dann wirklich in dieser Neujahrswoche, innerhalb von einer Woche, auf die Idee gekommen, einfach Maskenmaschinen zu bauen. Haben wir vorher gar nicht gemacht, haben uns noch nie mit dem Thema beschäftigt, haben es aber angegangen und haben dann im April, Also 2 Monate später unsere erste Linie ausgeliefert von Maskenanlagen und haben dann in den nächsten Monaten in der Summe mittlerweile über 200 Linien ausgeliefert. Also das war dann so viel, dass wir unseren Order Intake in dem Jahr 2020, unseren Turnover auf dem gleichen Niveau halten konnten, obwohl 6 Monate lang kein einziger Auftrag mehr reingekommen ist in unserem Originalbusiness. Denn die Automotive-Industrie war komplett am Boden für 2-3 Monate und hat natürlich sämtliche Investitionen eingestellt und entsprechend auch bei Rulamat keine Anlagen mehr bestellt. Also wenn wir da nichts gemacht hätten, hätten wir ein riesiges Problem gehabt und so sind wir aus dem Jahr rausgegangen und haben den Turnover gehalten. Das war ein Riesenerfolg meines Erachtens und das zeigt auch diese Agilität. Würde man das schaffen, wenn man irgendwie eine komplexe Struktur hat? Nein. Wenn man komplette Freiheit hat und gut aufgestellt ist, dann kann man solche Pivots im Business Development hinbekommen und entsprechend sind wir da ganz gut wieder rausgekommen. Dann nochmal eine weitere Success Story auch von letzten Jahr, die auch nochmal zeigt, was Geschwindigkeit bedeutet. Und die Geschwindigkeit, ich habe es mal noch dazu geschrieben, ich meine nicht Geschwindigkeit, sondern den chinesischen Lichtgeschwindigkeitstyp von Geschwindigkeit. Ein Projekt zum Beispiel, das wir letztes Jahr gemacht haben, da geht es um eine Assembly-Linie für, das sind Covid-Tester. Also entsprechend hat es da wieder pressiert. Die Regierung wollte die Tester haben und die Firma ist zu uns gekommen und hat gesagt, könnt ihr die Linie bauen? Wir haben genau 14 Tage Zeit. Also von dem Tag, wo sie gekommen sind, bis zur Produktionsstart haben wir 14 Tage und wir haben es dann getan. Und wir haben also wirklich 24 Stunden Schichten gefahren, eben vom Design, von der Entwicklung, von der Produktion, haben irgendwie die Teile zusammengekratzt und so weiter und hatten tatsächlich 18 Tage später die Maschine mit Sign-off FAT on-site in der Produktion. Ich habe das dann zu unserem CEO reported, der hat gesagt, wow, 80 Tage ist ganz schön schnell. Nicht 80 Tage, 18 Tage waren das. Also, und dann waren alle ziemlich erstaunt, dass das überhaupt funktioniert. Auch das ist ein typisches Beispiel meines Erachtens. Der chinesische Markt einfach ist so extrem anspruchsvoll mittlerweile, was Geschwindigkeit und Dynamik angeht. Und das kann man wiederum nur umsetzen, wenn man alles lokal wirklich in einer Hand hat und extrem kurze Entscheidungswege, extrem schnelle Bearbeitung garantieren kann. Und dann kann man solche Aufgaben einfach machen, solche Projekte gewinnen und auch Geld damit verdienen. Also wir hatten auch, das war richtig profitabel noch dazu, denn es gab ja keinen Competitor, der das auch machen konnte. Die meisten Firmen brauchen 2 Wochen, um sich überhaupt klar zu sein, wer die Quotation dafür abgibt. Und da war das Projekt schon rum. Also auch ein gutes Beispiel. Dann das letzte Beispiel nochmal ist neue Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Da passiert in China auch extrem viel. Also teilweise in der E-Mobility, das ist ein gutes Beispiel. Also Elektroautos, Fuel Cell und so weiter, da machen wir auch sehr viel. Aber ich will jetzt mal nochmal das Thema Software und Digitalisierung rauspicken. Weil auch da, wir sind eine Firmengruppe, jeder hatte das gleiche Problem, egal welcher Standort in Rulamat, aber wir haben hier in China irgendwann gesagt, okay, Digitalisierung ist wichtig und wir müssen einfach was tun. Und was wir dann getan haben, also wir haben unser eigenes Produkt aufgebaut und damit auch eine Firma. Also wir haben 2017 entschieden, dass wir was machen müssen, haben uns einen Partner gesucht und haben dann eine Firma gegründet, wirklich als Startup mit Investor und Partner, haben dann 2019 Shopworks gelauncht als Plant MES und IoT-Lösung, haben es dann 2020 auch auf unsere Rulamat-Linien gebracht als Line MES und seit 2021 sind wir wirklich sehr gut in der Skalierung von dem Ganzen und seit diesem Jahr haben wir jetzt auch, das ist ganz taufrisch eigentlich, seit gestern eigentlich, auch nochmal eine Investorrunde gemacht und werden jetzt auch nach Europa gehen und das Ganze noch größer machen. Ich habe mal ein paar Werte da hingeschrieben, was wir da jetzt erreicht haben in den letzten 3 Jahren. Also das Blaue ist unser Order Intake. Der ist von 2019 auf 2020 um 18% gewachsen. Das war ja das Corona-Jahr, das war sicher auch ein bisschen schwierig. Haben dann 21 nochmal 56% zugelegt und haben jetzt nochmal im Vergleich zum letzten Jahr 254% zugelegt. Wollen Ende des Jahres 350% zulegen, sind auch seit November letzten Jahres profitabel. Also das ist eine tolle Success Story auch, wie man wirklich ein Digitalisierungsunternehmen in 2,5 Jahren umsetzen können, und zwar komplett in China. Und jetzt gehen wir nach Europa. Also es wurde nicht in Europa entwickelt und ging nach China, sondern das haben wir hier entwickelt dann und machen eigentlich den Weg andersrum. Also auch eine ganz tolle Geschichte. Was machen wir da? Ja, das sind digitale Lösungen, also wirklich ein Server und ein Software-System für unsere Linien, dass man skalieren kann, wirklich, wo man weitere Anlagen mit anbinden kann, dann zusätzliche Software-Module mit anbinden kann. Und was jetzt gerade noch dazu kommt, ist ein Service-Portal, wo man dann einfach unsere Linien als Service nochmal digital von Rulamat-Seite bedienen können. Okay, das waren mal so ein paar Beispiele, die zeigen, wie wichtig das eigentlich ist, wirklich agil zu sein in China, alles in einer Hand zu haben. Und das ist wieder was, wenn wir wieder zurückgehen und zu unserer ursprünglichen Hypothese. Also ich tue nochmal betonen, dass ich das wirklich auf Rulamat beziehe und auf diesen Bereich auch. Das ist vielleicht für eine Produktionsfirma, die irgendein Produkt in Mass Production in China machen will, weil einfach die Kosten niedrig sind, vielleicht ein bisschen anders. Für uns ist es aber so, dass wir wirklich diesen Entrepreneur-Spirit, den es hier in China gibt, nutzen wollen, um unser Business vorwärts zu bringen. Und für mich ist es immer so ein bisschen ein Bauchgefühl gewesen, ganz am Anfang. Aber ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich damit beschäftigt, wie man wirklich neue Unternehmen gründen kann in China und die dann skalieren kann. Und wenn man sich mal anschaut, auch Statistiken, in China ist tatsächlich, selbst in gewissen Indexen, die es da gibt, wie zum Beispiel diesen Entrepreneurial Spirit Award, da ist China auf Platz 2 und Deutschland auf Platz 41. Also das spiegelt ziemlich stark mein Bauchgefühl auch wieder. Also die Deutschen sind sehr gute Ingenieure und sie lieben Kontrolle. Da sind wir wieder bei dem Thema Kontrolle versus Nutzung von Marktpotenzial. Und in China ist es so, da haben wir sehr viele Entrepreneure und die wollen alles, aber nicht Kontrolle, sondern die wollen eine gute Plattform haben, auf der sie wirklich wachsen können. Und was sie noch haben wollen, ist, sie wollen einen Teil haben dieses Erfolgs, der sich da einstellt. Das sind mal ein paar Zahlen oder eine Zahl von den chinesischen Firmen, die in Shenzhen und Shanghai gelistet sind. Also 82% dieser Firma haben tatsächlich Employee Equity Pakete. Das ist was, das man am Schluss vielleicht auch mal nochmal diskutieren kann. Wir bei Rulamat haben auch wirklich konsequent immer darauf geachtet, dass diese Leute, die wirklich diesen Entrepreneurial Spirit mitbringen und auch Verantwortung übernehmen, was aufbauen, dann auch profitieren können. Also Stichwort Profit Sharing. Der nicht gekappt ist nach oben, also wo man wirklich wachsen kann und jeder wirklich motiviert ist, das Ganze zu behandeln wie ein Unternehmer. Und was wir auch gemacht haben natürlich, wenn man eine Softwarefirma aufbaut, das sind ja wirklich Startups mit Fundingrunden und so weiter, natürlich auch Equity-Pakete machen, diese sogenannten ESOPs, Employee Share Option Packages. Genauso für unsere Joint Ventures, die wir gründen, weil wir einfach die Leute motivieren müssen und binden müssen ans Unternehmen. Und die sollen das Unternehmen aufbauen, so als wäre es ihr eigenes und entsprechend dann weiterkommen. Also wir halten das für ein sehr wichtiges Thema. Mal nochmal ganz kurz bezogen auf unsere Strategie. Das ist so unsere Strategie, die klingt ein bisschen, wenn man es ins Englische übersetzt, ziemlich dumm teilweise. Auf Chinesisch klingt sie besser. Wir nennen die Wuge Hua Ili, weil das sind viele, ich übersetze jetzt mal nicht. Auf jeden Fall ist das unsere Strategie und ich will mal auf zwei Teile nochmal schnell eingehen davon, und die haben genau damit zu tun, wieder mit dem Entrepreneur Spirit, mit der Innovation und so weiter. Und das ist die Platformization und Innovation. Und was da, glaube ich, extrem wichtig ist und wo viele, viele deutsche Unternehmen scheitern. Und ich bin jetzt seit 11 Jahren in China und habe viele Firmen gesehen. Man kann es nicht scheitern nennen, weil in China doch viele sehr erfolgreich sind. Allerdings könnte noch viel mehr Erfolg sich einstellen, wenn gewisse Sachen einfach passen. Und ein Problem, was ich oft sehe, ist, dass einfach angenommen wird, China und Deutschland, das ist so ziemlich der gleiche Demand von Kundenseite. Die Kunden wollen das Gleiche. Und in so einem Kontext funktioniert das natürlich wunderbar, wenn man in Deutschland einen Headquarter hat, der vielleicht sogar die Produktentwicklung verantwortet. Und in China gibt es eine Subsidiary. Da gibt es dann viel Input von oben nach unten und ein bisschen was zurück. Das ist aber was, das zum Beispiel in unserer Branche nicht funktioniert. Das ist, da muss einfach viel mehr Innovation und viel mehr Agilität berücksichtigt werden. Und vor allem ist der Demand nicht der gleiche. Ein chinesischer Kunde will nicht das Gleiche wie in Deutschland. Das hat sich auch in den letzten Jahren massiv geändert. Und also da gab es schon mal eine Verschiebung. Und wie wir das sehen, ist, dass man wirklich zwei Unternehmen haben muss. Das ist jetzt zum Beispiel Rulamart China und Rulamart in Deutschland, die beide eine Strategie haben, die beide miteinander arbeiten, aber auch mal irgendwo Competitors sind in gewissen Bereichen. Also, dass man einfach sich gegenseitig befruchtet, aber nicht behindert. Was das natürlich dann wieder braucht, ist ein Framework, das natürlich die Regeln vorgibt für das Ganze, wenn es nicht so eine ganz klare Struktur ist von oben runter. Und das ist was wir wiederum in unserer Firmenkultur, in unseren Frameworks einfach so festgelegt haben. Also man braucht ein generelles Framework, wie das funktioniert. Eine sehr, sehr gute Strategie, einfach die sehr weit nach vorne schaut und auch die Trends in den Märkten erkennt. Die Prozesse, die Tools und so weiter und natürlich die Firmenkultur. Und da sind wir wieder bei der Firmenkultur, wieder bei diesem Entrepreneur-Ansatz, den wir einfach in China machen, wo wir Stück für Stück wachsen können. Genau, das waren mal so meine Gedanken zu dem Ganzen und freue mich auf einen Austausch.
Vielen Dank, Florian. Spannender Inhalt und schaffe Häusler bauen und ihr baut Firma. Du hast ja deine schwäbische Kultur auch nach China gebracht. Ich denke, wenn die Index mit Schwaben gemacht wird, ist wahrscheinlich Deutschland noch ein bisschen weiter vorne, nicht Platz 41. Und natürlich Ostwestfalen.
Muss ich dich leider nochmal unterbrechen, denn du kannst mich als Bayern nicht in die schwäbische Ecke stecken. Ich bin Oberpfälzer, aber danke, ja, die Gebe Bayern zu. Und die Schwaben sind.
Das ist eine grobe Fahrlässigkeit von mir. ich wollte aber nochmal dazu sagen, die Ostwestfalen sind auch gut, was Unternehmertum angeht, ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Also Dr. Franke, Sie gucken schon so skeptisch. Also ich denke, da denke ich, Harting ist auf jeden Fall auch eine sehr entrepreneurgetriebene Unternehmen.
Da muss ich Sie auch enttäuschen, Herr Hu. Ja, ich bin auch kein Schwabe, sondern Badner und auch kein Ostwestfale.
Okay, alles gut. Ich war heute nur noch solche Gruppfahrlässigkeit heute. Wir haben aber eine Frage in der Runde, die vielleicht an Florian geht. Und ganz kurze Antwort, Florian. Wie siehst du aktuell die Corona-Welle in Shanghai und Suzhou auf deine Geschäftsentwicklung? Bitte um kurze Antwort.
Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, genau so sagt man. Auf der einen Seite ist ja unser Order Intake wirklich fantastisch. Also wir haben das beste Quarter aller Zeiten jetzt dieses Jahr. Also für den klassischen Business tut es uns momentan nicht wirklich so stark beeinflussen. Allerdings für neue Geschäftsfelder, wo man die Kundenbeziehungen erst noch aufbauen muss, da ist es schwierig, weil man nicht zu den Kunden gehen kann. Und die Situation ist natürlich wirklich nicht einfach momentan. Also es ist wirklich ein harter Lockdown. Man kann quasi gar nicht mehr zu den Kunden gehen. Und das Schwierigste dran ist, glaube ich, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das durchaus noch einige Wochen und wenn nicht sogar Monate so weitergeht, als on-off mit Einschränkungen. Aber ich glaube, man muss da wieder das Beste draus machen und muss es vor allem auch so sehen, jeder hat ja die gleichen Bedingungen. Und gerade in solchen Zeiten kann man wirklich glänzen und seine Konkurrenz outperformen, sage ich mal, wenn man schnell reagiert, wenn man die richtigen Sachen macht. Und ich glaube, so muss man da rangehen, sonst, glaube ich, verzweifelt man sowieso.
Ja, danke. Und eine Bitte in die Runde, insbesondere die Frage vorhin war von Herrn User. Und wir teilen hier wirklich wertvolle Informationen. Es wäre gut, wenn Sie dann mit richtigen Namen sich anmelden würden. Das wäre eine persönliche Bitte an die Zuschauer oder die Teilnehmer. Wie angekündigt, möchte ich jetzt gleich die spannende Diskussionsrunde starten. Nochmal unsere Hypothese oder eine Frage als Thema. Sollten alle deutsche KMU erwägen, die lokalen Mitarbeiter in China zu beteiligen? Also da meinen wir, an der Firma zu beteiligen. Und dazu gibt es eine kurze Einleitung. Und in unserer ersten Veranstaltung am 3. März hatte Herrn Thomas Scholz von Gustav Wolf Schulshow einen tollen Vortrag gehalten. Da gibt es von der Runde den Herrn Rolf Röhle. Der Rolf hat eine Frage gestellt, sollte man die Mitarbeiter nicht auch daran beteiligen? Da möchte ich zuerst die Frage an Rolf stellen. Warum siehst du einen Bedarf in Beteiligung, Rolf? Ich habe gesehen, du bist gerade da.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, der letzte Vortrag hat uns ganz, ganz klar gezeigt, warum ich einen Bedarf sehe. Ja, weil genau die Stärke Chinas, die wir in Geschwindigkeit, in Innovation, in Experimentierfreudigkeit einer jungen Generation erleben, nur funktioniert, wenn man diese Leute motiviert. Und motivieren tut man in China nach wie vor über Geld, aber eben nicht über Gehalt und eine Distanz, sondern über Teilhabe und Teilnahme. Und das ist der Gedanke, wo eigentlich so die konservativen deutschen Unternehmen zum einen gegen progressive, und ich will das jetzt nicht werten, ja, beides hat seine Berechtigung, aber gegen diese andere Kultur anstehen. Und wir müssen, wie ich das durch das jetzt gerade faszinierend gehörte Beispiel wieder gesehen habe, einfach wahrnehmen, dass China auch in dieser Hinsicht anders ist und dass man Erfolg mit einer besonders jungen Generation meines Erachtens mit Mitteln erreichen muss, die, ja, ich sag mal, die besten kapitalistischen Züge zeigen.
Danke, Rolf. Und ich möchte die nächste Frage auch an Thomas Scholz geben, weil deine Frage ursprünglich war ja an Thomas gerichtet. Thomas, wie ist eigentlich die Situation bei Gustav Wolf? Siehst du überhaupt eine Chance, realistische Chance, ein Beteiligungskonzept zu machen für chinesische Mitarbeiter? Ich dachte, Thomas wäre in der Runde. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich unsere Frage an weitere Experten zu stellen. Da ist Florian wieder an der Reihe. Wie erlebst du, du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, wie das Ergebnis ist, aber wie erlebst du, wie sehr die Mitarbeitermotivation sich ändern im täglichen Leben, nachdem ihr dieses Gewinnbeteiligungsmodell oder Firmenbeteiligungsmodell konzipiert oder zum Teil umgesetzt habt?
Ja, ich würde mal nochmal vielleicht ganz am Anfang nochmal eine Sache zumindest aus meiner Perspektive zu bedenken geben. Also wirklich beteiligen heißt ja, also beteiligen am Unternehmen wirklich in Form von Aktien ist eine Sache, aber beteiligen wirklich am Profit ist nochmal eine andere Sache. Das ist die größere Hürde für viele natürlich, weil sein Unternehmen dann vor allem größere Teile davon vielleicht aus der Hand zu geben, mag nicht jeder. Aber ich glaube, einen Profit zu teilen, der am Ende des Jahres rauskommt, und da kann man wirklich sagen, okay, die Firma in China produziert so viel Gewinn, Ein Drittel geht für die Menschen, ein Drittel als Dividende und ein Drittel in die Zukunft für die Entwicklung oder sowas. Also mal rein hypothetisch jetzt, das kann, glaube ich, das ist ein Gedanke, mit dem sich vielleicht mehr anfreunden können. Und was ich glaube einfach ist oder was auch wirklich in den letzten Jahren sich herausgestellt hat, die richtig guten Leute hier, die wirklich etwas aufbauen wollen. Und das sind ja hier 1,4 Milliarden Menschen, sind es einfach verdammt viele, die das können. Die können sich aber auch wirklich aussuchen, wo sie hingehen. Und in der Vergangenheit, glaube ich, sind die sehr oft zu den ausländischen Unternehmen auch gegangen, weil das denen einfach gefallen hat, für ausländische Unternehmen und so weiter zu arbeiten. Aber mittlerweile hat sich das bei vielen, glaube ich, auch rumgesprochen, dass man in ausländischen Unternehmen manchmal wie ein Korsett hat, weil man einfach sehr eingeschränkt ist in dem, was man umsetzen kann. Und die suchen sich einfach nur ein Unternehmen, das ist völlig egal, ob das ein chinesisches Unternehmen ist oder ein ausländisches Unternehmen, das wirklich diese Plattform bietet, einfach wo einer was entwickeln kann und dann auch daran langfristig beteiligt ist. Und das kann sein zum Beispiel in Aktien oder in Employee Shares. So machen wir das bei wirklich komplett neuen Unternehmen, die wir gründen. Also wir würden jetzt zum Beispiel auch nie von unserer Mutterfirma sozusagen der Holding, das ist eine 100% Gesellschaft, das ist klar. Aber darunter baut man ja neue Business auf. Und die, alles was neu ist, da kann man sich überlegen, was macht denn da Sinn? Ist es was, was in die Richtung geht, dass ich einfach von Haus aus einen gewissen Teil auch des Unternehmens der Shares teile oder zumindest den Profit davon? Wobei das ja dann schon wieder schwierig ist, weil ein Startup, das sich aufbaut, das ist ja erst profitabel nach einer gewissen Zeit. Also da gehen immer 3 Jahre mindestens, würde ich mal sagen, bis sich da mal ein Profit einstellt. Das heißt, da muss man schon gut argumentieren können, dass einer dann wirklich auch langfristig durch sowas durchgeht. Wenn man das hat, dann glaube ich, ist es schon extrem wichtig, dass man zum Beispiel so ein Employee Share Option Package macht, weil da hat wirklich jeder was davon. Und meine Erfahrung ist, die dann wirklich da drin sind, und wir haben das auch umgesetzt, wie gesagt, bei uns in den Unternehmen, also das ist tatsächlich klar, das sieht jemand anders, wenn jemand direkt daran beteiligt ist, dann hat er eine andere Perspektive auf das Unternehmen und man kann immer argumentieren, ja, die sind ja so auch motiviert, aber da geht man halt nochmal diese letzte Meile und genau die brauche ich, damit ich in diesem Umfeld erfolgreich bin, weil man ist hier nie allein, da gibt es immer 10, 20, 100 andere Competitors, die das Gleiche wollen und da gewinnt nur der, der wirklich alles rausholen kann und da ist das, glaube ich, das entscheidende Stück, das fehlt.
Wir wollen natürlich immer alle, dass die Mitarbeiter die letzte Meilen gehen. Auf andere Seite müssen wir dafür die Maßnahmen tun, wie Florian jetzt hier vorgestellt habe. Frage an Herrn Wehle, in produzierende Branche für ein eher Standardprodukt, wie realistisch finden Sie das Beteiligungsmodell für KIB nach der erlebten Lessons Learned, was Sie in China die ganze Zeit hatten?
Ja, also ich teile das, was Herr Weyert gesagt hat. Wir haben die Erfolgsbeteiligung ist bei uns auch über den Net Profit und dann in ähnlich aufgeteilter Form, was ja in China üblich ist, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das eine bleibt im Unternehmen, das eine geht an die Shareholder, das andere an die Mitarbeiter. Das Ganze ist über KPIs ausgesteuert, also was die einzelnen Leute für Leistungen, für Erwartungen an die gestellt werden in dem Jahr dann erreicht haben. Das hat sich eigentlich gut bewährt und die Motivation und diese letzte Meile mit hohem Aufwand zu gehen, können wir jedenfalls auch so bestätigen. Also wir haben insgesamt mit diesem Beteiligungsmodell nicht auf Shares, sondern bezogen über das Profit und dann aufgeteilt und das auch deutlich und klar kommuniziert zu allen Mitarbeitern, sehr gute Erfahrungen gesammelt und konnten uns auch entsprechend entwickeln, konnten auch entsprechend die Motivation hochhalten. Also das ist aus meiner Sicht erstmal auch, kann ich ganz klar unterstützen, dass eine Beteiligung in dieser Form sinnvoll ist und das ganze Unternehmen nach vorne bringt. Unsere Erfahrung mit den chinesischen Geschäftsführern hat sich wirklich gut bestätigt. Wir haben eben enge Kooperationen aufbauen können und dadurch ist die Motivation im Unternehmen eben hoch.
Ja, und also freut mich zu hören, dass Sie dieses Beteiligungsmodell an Gewinn genauso schon eingeführt haben. Scheinbar, das ist ja quasi ein erkanntes Modell für den chinesischen Markt. Eine Publikumsfrage haben wir jetzt noch von Frau Honghong Xu an Florian. Und wie ist eigentlich, ihr seid ja sehr agil, aber wie ist da so das Umfeld? Sind die Kunden von euch genauso agil in den Entscheidungsprozess? Und wie funktionieren die Entscheidungsprozesse zwischen China und Deutschland? Ich denke, das eine ist die interne Sicht, das Umfeld, das andere ist die externe Sicht. Ihr seid selber agil, aber wie funktioniert dieses Umfeld mit euch zusammen?
Ja, also wir sind jetzt erstmal vielleicht intern. Also wir haben eine Holding und einen 100% Owner und CEO, das ist die Familie Mack und der Herr Mack. Und das ist sozusagen die oberste Instanz und der Entscheidungsträger. Und darunter gibt es Unternehmen. Und es gibt ein Unternehmen in Deutschland und es gibt ein Unternehmen in China. Und in den allermeisten Firmen ist es so, das Unternehmen in Deutschland ist der Headquarter des Unternehmens in China. Und sehr oft gibt es dann zentrale Stellen, die das einfach, die in Deutschland gemacht werden und da ist China untergeordnet. Das ist bei uns halt nicht so aufgebaut. Bei uns gibt's alles zweimal. Also es gibt keine Stabsstelle, sage ich mal, und so weiter, sondern es gibt alles zweimal. Es sind zwei komplett eigenständige Unternehmen. Deswegen haben sich auch über die Jahre komplett eigenständige Produktportfolios aufgebaut. Also wir machen nicht das Gleiche. Während unsere deutschen Kollegen zum Beispiel Smartcard und Passportmaschinen machen, das ist so ein Produktbereich, machen wir zum Beispiel Standardprodukte und Software und so weiter. Also jeder hat so seine Produkte und die hat er entwickelt, was er halt anbietet. Also dann gibt es immer wieder Schnittstellen und Überlappungen, aber ansonsten arbeiten wir nebeneinander und wir machen auch manche Sachen doppelt. So what? Das ist ein bisschen Reibung, die da entsteht auf dem Weg, aber in der Summe können wir jedem Kunden überall das Beste anbieten. Und ich glaube, das ist ein Setup, das jetzt gerade im Maschinenbau, wo die Anlagen wirklich schnell raus müssen, wo die Kosten stimmen müssen, kommt extrem gut an. Und was wir sehen halt ist, dass China auch wirklich auf dem Weltmarkt extrem wettbewerbsfähig ist momentan. Vor allem, ich sage jetzt gar nicht Preis. Ich muss auch immer sagen, also wir haben hier in China, wir haben 570 Leute hier in Suzhou sitzen und davon gibt es zwei Deutsche. Also das ist unser CEO und das bin ich und der Rest sind Chinesen. Also das ist eigentlich ein chinesisches Unternehmen, muss man fast so sagen. Wir bedienen den Weltmarkt. Und das, was wir hier anbieten, das ist auf dem Weltmarkt mittlerweile so attraktiv, dass wir teilweise der Kunde sagt, nein, selbst in Deutschland will er es aus China haben. Es gibt auch einen Grund, wieso wir jetzt aus China heraus in Czech Republic ein Werk oder beziehungsweise ein Standort, ein Werk ist noch nicht, aufgebaut haben, weil wir einfach in diesem Markt, in Osteuropa und so weiter, sehr viel Potenzial haben. Also ich glaube, wenn man so aufgestellt ist, dann kann man gut den Weltmarkt bedienen. Und unsere Kunden,
da haben wir jetzt eine Unterbrechung von der Leitung. Ich springe mal rein. Die nächste Frage geht eigentlich an Markus Salut. Und dadurch, dass wir noch eine Publikumsfrage haben, die genauso an Markus, an dich geht, würde ich die Publikumsfrage erstmal vorziehen. Und das ist von Klaus Knot nochmal. Wie läuft es bei dir? Wie kommen die chinesischen Kollegen auf die deutschen Ressourcen zu, wenn sie kurzfristig brauchen?
Ja, das ist kann schon öfters tricky sein. Ich meine, bei uns hat es sich jetzt sehr gut ergeben aus meinem Umstand, dass unser lokaler GM sehr gut Deutsch auch spricht und daher sich da sehr gutes internes Netzwerk aufgebaut hat. Wie er eben das ganz genau definiert hat, wer in welchem Bereich der Verantwortliche Ansprechperson, muss nicht immer die Person sein, die das dann auch abwickelt, aber die Ansprechperson ist für unsere chinesischen Kollegen. Und letztlich ist es auch noch so, dass das ja ein Projekt auch ist, was bei mir zugeordnet ist. Also sobald ich auch merke, dass da was nicht funktioniert, ich mich selbst einmische und dann dort noch einmal, sage ich mal, meine Power geltend machen lasse, damit das auch dann schnell funktioniert. Muss aber auch sagen, dass gerade in den Projekten das Team schon so unabhängig in China ist, dass das wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass da noch eine ganz schnelle Entscheidung getroffen werden muss, die die chinesischen Kollegen nicht selbst machen können. Ich meine, das Einzige, wo wir hin und wieder Probleme haben, ist, wenn es wirklich in die Entwicklung, in den Source Codes geht, nachdem wir einfach eine Software betreiben, die absolut releasefähig ist, Standard-Software heißt also, dass da eine schnelle Anpassung im Source-Code in ein paar Stunden gemacht werden kann. Also zum Teil kann sie schon gemacht werden, bis alles ausgetestet ist, damit es wieder eben auch releasefähig ist. Das ist ein bisschen oft ein längerer Prozess, der in Europa sehr gerne und einfach akzeptiert wird, weil einfach sehr viele positive Dinge dabei herausschauen, aber das oft zu vielen Diskussionen bei den chinesischen Kunden führen. Ne? Wie schon zuvor erwähnt, weil die Release-Fähigkeit nicht so wichtig ist, ist dann auch nicht klar verständlich für die Kollegen in China, okay, warum dauert jetzt so eine Anpassung so lange? Und das ist oft ein bisschen eine schwierige Message, die darüber zu kriegen dann bei den chinesischen Kunden.
Aber ich denke, einen Punkt haben wir schon mal rausgehört, die richtige Auswahl von den chinesischen Manager und auch gewisse Betreuung in der Anfangsphase, in der Anbahnung für die Nahtstelle wäre schon wichtig, und um dass eine reibungslose Zusammenarbeit entsteht. Je mehr man zusammenarbeitet, umso natürlicher wird es da auch sein. Meine ursprüngliche Frage an dich, Markus, ist, wir sagen ja, Lokalisierung 2.0 von Florian haben wir auch nochmal mehrfach gehört. Wir verlangen Unternehmertum von letzter Meile von unserem chinesischen Team. Und was ist eigentlich dieses Unternehmertum wirklich gemeint? Was ist gefordert? Kannst du das von deiner Sicht eher so beschreiben, also Erwartungshaltung an Unternehmertum in China von dem chinesischen Management?
Ja, ich meine, das, was du vor der Weile schon erwähnt hast, die letzte Meile zu gehen. Ich meine, das ist klarerweise bei jedem Mitarbeiter so wünschen, aber natürlich gerade beim Management noch einmal umso wichtiger. Und Unternehmertum, ich meine, wie Unternehmertum etwas, so wie ich so verstehe, ist halt die Gesamtheit. Ne? Also nicht nur seinen einen Aspekt, dass man für Vertrieb zuständig ist oder für die Technik zuständig ist oder was auch immer, sondern einfach die Gesamtheit eines Unternehmens im Auge zu halten. Also sprich von eben Technik bis hin dann zu den HR-Aspekten, die man im Betrieb haben, und auch dann resultieren zum Schluss in Finanzergebnis, was natürlich dann eines der wichtigsten Ergebnisse ist. Und das ist für mich das Unternehmertum, wie ich es verstehe, und wie es wir auch gerade bei uns, wo wir fast noch ein bisschen Start-up-Charakter haben, zumindest von der Größe her und von den Mitarbeitern, die alle mehr Hüte aufhaben müssen, einfach weil die Organisation noch nicht so groß ist, eine Notwendigkeit ist. Und ich glaube auch, was da zuvor angesprochen worden ist, für mich ist es auch wirklich noch einmal ein großer Unterschied, ob es eine Beteiligung ist, sage ich einmal, mit einer Zielvereinbarung, mit einem variablen Gehalt an einem Profit oder an einem anderen Zielergebnis, oder ob es wirklich eine Beteiligung an der Firma ist. Ich glaube, das ist von der Motivation und von dem der Zusammenhörigkeitsgefühl zur Firma noch einmal ganz ein anderes Level. Ich meine, ich glaube, da sind wir einfach aus dem deutschsprachigen Raum, ist das ja eher ungewöhnlich, dass das passiert in Firmen, selbst in großen Firmen. Es gibt dann vielleicht bei Top-Management oder dann bei Geschäftsführern solche Modelle, aber dass es wirklich auf untere Führungsebenen oder sogar Mitarbeiter geht, ist ja eher selten bis nie der Fall. Das kenne ich zum Beispiel auch aus meiner Zeit in den USA um einiges mehr. Ich meine, dort sind diese Stock-Option-Programme gang und gäbe und auch wirklich ein Riesenmagnet, um gute Arbeitskräfte und High Potentials anzuziehen und bei der Firma auch dann wieder zu binden. Ne? Also ich glaube, da ist ein bisschen ein sehr unterschiedliches Setup, was wir vom Österreich-Deutschland kennen, vom Steuer begonnen bis eben auch, was wollen wir den Arbeitgeber bieten? Da ist sehr viel auf sicheren Arbeitsplatz, soziale Aspekte, die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben. So, da sind wir sehr, sehr stark auf der Ebene, aber eben nicht wirklich zu sagen, okay, wie binde ich Mitarbeiter ja, mit Anteilen an die Firma und erhöhe dadurch auch noch einmal die Motivation und das unternehmerische Denken, um wieder den Punkt zurückzukommen, wo wir gestartet sind, Unternehmertum, also unternehmerisches Denken, wirklich daran zu denken, okay, wenn ich jetzt was mache, was hat das für Auswirkungen in allen unterschiedlichen Aspekten und nicht unbedingt nur vielleicht auf meine individuelle Zielvereinbarung.
Vielleicht ja. Darf ich da noch mal kurz bitte was anmerken. Ich glaube, das Unternehmertum, vor allem in China, kann man ja nicht reduzieren auf die Vergütung, sage ich mal, sondern viel wichtiger ist ja, und das wirklich mit den Leuten, den Top-Entrepreneurs, sage ich mal, jetzt, die bei uns sind, die überlegen sich ganz genau, da wo sie hingehen, ist das eine Plattform, die mir ermöglicht, erfolgreich zu sein? Weil wenn ich bei einem Unternehmen bin, wo ich zum Beispiel abhänge von jemandem in Deutschland, irgendwer sitzt irgendwo, der muss mir ein neues Produkt freigeben oder das ist zu langsam oder nicht competitive und so weiter, dann machen die ihre Häkchen und sagen, okay, ja, da fehlen zwei Häkchen, da kann ich nicht erfolgreich sein. Selbst wenn ich jetzt eine gute Vergütung kriegen würde, es ist nicht in meiner Hand. Und das ist ein ganz großes Dilemma meines Erachtens für viele Firmen, weil die, weil man müsste das Produkt komplett an sich nach China geben, also auch die Entwicklung, dass man wirklich alles aus einer Hand hat. Und das ist natürlich für viele schwierig. Aber was da hin und wieder mal vielleicht eine Lösung sein könnte, ist, dass man wirklich so ein Spin-off macht in China und sagt, da gibt's halt ein eigenes Produkt. Das kann sich da entwickeln und das kann auch parallel zu dem sein, was ich in Deutschland mache. Und dann würde sich wieder ein Umfeld einstellen, wo vielleicht in einem gewissen Produktbereich in China alles aus einer Hand ergibt und dann wieder dieses Unternehmertum wirklich funktioniert. Also ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, wo viele Unternehmen sich schwer tun. Wie viel kann ich denn nach China geben, damit es überhaupt als eigenständiges Unternehmen funktionieren kann?
Was mich noch interessieren würde, ist die Meinung von Herrn Wieler hier, nachdem wir von Florian auch mal seine Meinung gehört haben. Ich möchte gerne von Ihnen auch und das Unternehmertum und wie erreichen wir Unternehmertum, Ihre Erfahrung wissen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, und Mitarbeiter so auszubilden oder so zu helfen, dass sie das Gesamtunternehmensziel im Kopf hat oder im Auge hat. Also zum Beispiel ein Lean Management einzuführen oder KPI einzuführen und gerne auch mit Bonus dazu, mit KPI gekoppelt oder Gewinnbeteiligung oder Karrierebeteiligung und so weiter und so fort. Muss das immer ein Anteil sein oder was für Erfahrungen haben Sie sonst noch gemacht, was gut in China funktioniert?
Was für uns können wir ja sagen, wir haben wir stellen Komponenten her für die Antriebstechnik und wir haben also schon eine Organisation, wo das wesentliche Design in Headquarter ist. Und da gibt es natürlich die Reibungspunkte, die Herr Weihart eben angestellt hat. Also wir haben sicherlich immer wieder die Situation, dass wir die Konzepte, die wir uns in Deutschland ausdenken, auch auf die Welt, also in Amerika haben wir eine Produktionsgesellschaft, in Japan, in China, dass wir dieses dorthin verteilen. Und da sind die Anreize eben, wie ich schon gesagt hatte, wir haben Zielvereinbarungen, die wir typischerweise Ende des Kalenderjahres beziehungsweise Anfang des nächsten Kalenderjahres machen. Und diese Zielvereinbarungen werden dann in KPIs überführt. Und das wird dann quartalsweise, monatlich, quartalsweise oder jährlich reviewed. Sind sie nicht erreicht? Warum sind sie nicht erreicht? Warum sind sie überschritten? Und mit dieser Transparenz, aber als Top-Down-Organisation haben wir die Erfahrung gesammelt, dass damit sich auch Talente gefunden werden und sich auch motivieren lassen und auch im Unternehmen bleiben. Also wir haben das System eben keine Shareholder-Beteiligung, keine Beteiligung am Unternehmen, aber Beteiligung an dem Ertrag und auch Messen des Erfolges, den jeder Einzelne dazu beitragen kann, den Ertrag so entsprechend zu gestalten, wie wir uns das gemeinsam vorgenommen haben, durchweg in den jetzt mehr als 18, 17 Jahren, wo wir mit der eigenen Gesellschaft vor Ort sind, immer wieder erfolgreich umsetzen können.
Das Gewinnbeteiligungsmodell, denken Sie, das ist nach wie vor das Effektivste sozusagen, ne?
Ja, und vor allem, wenn jeder weiß, was er dazu beitragen kann, wenn das deutlich kommuniziert worden ist und wenn es dann Abweichungen gibt, wie ja auch mehrfach dargestellt, Ereignisse, die keiner vorausplanen kann, wie zum Beispiel die Covid-Situation in 2020 oder jetzt aktuell die Ausbrüche in verschiedenen Städten in China. Und da bin ich der Meinung auch meiner Vorredner, das wird nicht ein Thema von Tagen oder Wochen sein, das wird uns wahrscheinlich mit dieser hochansteckenden Omikron-Variante in China längere Zeit beschäftigen, dass wir lokale Ausbrüche haben, die dann zu Shutdowns führen, die natürlich in der gesamten Wertschöpfungskette dann extrem Unruhe reinbringen. Das sehen wir ja jetzt schon, wie die Belieferung mit Komponenten aus Asien, aber auch in der ganzen Welt aussieht. Also da sehe ich eher, dass man, wenn man solche unvorhergesehenen Events hat, dann muss man halt nachsteuern, anpassen. Dann mögen die KPIs oder die Absprachen, die am Anfang des Jahres getroffen worden sind, nicht mehr gelten. Aber das, ist, glaube ich, in jedem Organismus so. Das ist immer, auch gerade nicht nur in China, dass es Dinge gibt, die planerisch zwar vorgedacht worden sind, aber die dann das Ganze nochmal wieder auf eine kurzfristige Steuerung umstellen. Also weg von einem Jahresplan oder einem Quartalsplan hinzu dann Sichtweise operieren. Aber das sind alles Themen, die haben wir jetzt in den Jahren mehrfach durchlebt. Finanzkrise wurde genannt 2009, hat zu einigen Änderungen geführt. Und jetzt Covid in 2020, diese neuen Ausbrüche jetzt heftiger Art in China, das alles sind Dinge, die man planerisch nicht vorhalten kann, die dann aber eben entsprechend zu Anpassungen in dem Zeitraum führen. Also KPI-System, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel des Net-Profits, sich grob vorzunehmen, hat bei uns entsprechend funktioniert, wollen wir auch so beibehalten.
Danke. Ich freue mich einerseits, dass wir sehr viele Wortmeldungen haben. Ich glaube, wir schaffen nicht alle Fragen jetzt zu behandeln. Ich versuche mal zwei kurze Runden noch zu machen. Erstmal von Dr. Li, ein aufmerksamer Hörer, und an Markus. Wie ist es eigentlich die Verantwortungsmatrix oder Kontaktmatrix? Wie habt ihr das dann gestaltet?
Gute Gestaltung, dass du da jetzt in Detail reingehst, wäre jetzt, glaube ich, der falsche Rahmen. Aber Herr Dr. Lee, wenn Sie wollen, können Sie mich gerne kontaktieren. Das kann ich gerne teilen mit Ihnen. Von der Entstehung her, das ist einmal in einem, eine Riesenaktion in einem Workshop, wo vor Ort einmal hier im Dachraum entstanden mit den chinesischen Kollegen, wo wir das Ganze im Grunde genommen damit gestaltet haben. Und ist dann wieder ein bisschen nachgebessert worden. Aber das war eigentlich jetzt kein so ein großer Akt. Es war nur mal, dass wir die Arbeit gemacht haben, das klar kommuniziert haben, das klare Commitment von den einzelnen Bereichsleitern dann auch verlangt haben. Und wie das Ganze aussieht, das kann ich Ihnen gerne mal zeigen, abseits von dem heutigen Event.
Super, danke. Und dann würde ich nochmal ganz kurzer Beitrag von Dr. Ghani nochmal bitte. Die Hand habe ich jetzt vermisst, aber ich habe Erinnerung, Sie haben gerade gemeldet.
Ja, erstmal wieder ein Kompliment zu Ihrer Organisation hier und zu der Gestaltung der Veranstaltung. Kurze Beiträge und viel Diskussion, das schätze ich sehr. Zur Information, ich bin schon 16 Jahre in China, also habe einiges auf dem Buckel. Es wurde viel vom Unternehmertum gesprochen. Mit meiner Erfahrung sage ich, das Unternehmertum fängt in Deutschland im Stammhaus an. Ja, also nicht vorschreiben, wie Herr Weichert gesagt hat, man muss vertrauen und man muss akzeptieren, dass China anders ist, und machen lassen. Und ich kenne die Firma Rulamat ganz gut. Auch von den Anfängen an. Man muss es der Familie Mack lassen, dass man diese zwei Organisationen akzeptiert und machen lässt. Und zum lokalen Management. Ich denke, nach meiner Erfahrung ist die ideale Führungsperson ein Deutscher mit einer chinesischen Familie. Meine Erfahrung. Und das ist ja, nicht Garant, aber das ist ein Weg für Kontinuität und Treue. Ansonsten Kompliment an alle für die Leistungen in China. Und ich teile die Meinung von Herrn Weichert, dass China mittlerweile auf dem Weltmarkt schon große Fortschritte gemacht hat. In meinem Metier Werkzeugmaschinen, also die kommen ganz klar. So viel danke, ganz kurz.
Ja. Danke, Dr. Ghani, für also machen lassen. Ein gutes Schlusswort für unsere Diskussionsrunde. Ich bin froh, dass wir eine sehr inhaltsreiche Runde hatten und geht auf Kosten von unserem restlichen Programmpunkt. Ich möchte nur zwei Punkte jetzt noch einmal erwähnen. Eins ist, falls Sie noch nicht genug haben und gerne selber machen würden, wir unterstützen Sie gerne als China-Team in verschiedenen Themengebieten und als Anbieter für Coaching und Beratung spezialisiert auf die KMU. Wir haben die Mission, den deutschen KMU aus dem Maschinenbau und Dienstleistungsfirma die besten China-Beratung anzubieten. Und wir haben ein Coaching-Format entwickelt und das auch erfolgreich in den letzten Jahren durchgeführt. In der nächsten Zeit, Sie können gerne auch aktiv und auch jetzt wie heute teilnehmen an unsere weiteren Events, um Informationen zu chinesischer Marktnutz zu bekommen und Erfahrungen von unseren weiteren Experten, gerne auch in Zusammenarbeit mit Zukunftsallianz Maschinenbau. Und damit möchte ich inhaltliche Part vom heutigen Event abschließen und gebe gerne das Wort noch zurück an Dr. Franke oder Gerald. Ich weiß nicht, ob der Gerald schon da ist, aber an Dr. Franke auf jeden Fall.
Ja, danke schön, Herr Ru. Ja, wir sind dadurch den Termin durchgaloppiert. Die Zeit ist rum. Man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. So viele interessante Beiträge und auch interessante Diskussionen waren. Herzlichen Dank an die drei Vortragenden für den Input, für den, ja, den, dass sie so offen waren, auch in der Darstellung der Dinge, die sie da in China machen. Ich glaube, jeder, der zugehört hat, konnte davon profitieren. Ich gehe auf jeden Fall mit unheimlich vielen Impulsen aus dieser Runde raus. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Herr Hu, ein Dank an Sie und auch an Gerald Perschmann für das Format, für die Möglichkeit, diesen Austausch auf die Art und Weise zu machen. Und ja, und ich freue mich drauf, dass wir uns zur dritten Veranstaltung vielleicht wieder treffen und dann wieder spannende Themen behandeln werden. Also vielen, vielen Dank an Herrn Wiele, an Herrn Zalut und Herrn Weihart für ihre Beiträge und natürlich an alle anderen fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und an Sie, Herr Hu, fürs Moderieren. Danke.
Dankeschön und einen schönen Tag. Wiederhören.
Tschüss, gute Zeit.
Danke für die Veranstaltung. Bis bald.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.